Gibt's eine Sache, auf die du dich schon am meisten freust? Auf dem Festival, auf eurem Stand, auf eurer Fläche, auf der Bühne?
Eigentlich wirklich das, ich sag's auch immer so, der Moment, wo die Tore geöffnet werden, also an dem ersten Tag, ist quasi eigentlich das Ende des Projekts, so doof sich das anhört. Also so, wir reisen ja schon ein paar Tage vorher an, aber am Vorabend zu sehen, dass eigentlich gar nichts fertig ist. Und dann, wenn die Uhr tickt und die Tore gehen auf und die ersten Gäste kommen rein und das Team steht da und man glaubt nicht, dass man das fertig geschafft hat. Also dieser Moment, der ist dann aber auch so ein Moment, wo fast auch so dieser Druck abfällt und wo man sich einfach nur noch freut auf die 2 Tage.
Einen tollen guten Tag hier aus Digitale VorreiterInnen, deinem Podcast zur Digitalisierung von Vodafone Business. Ich bin Christoph Bursek. KI und Digitales, ja, das hat einen festen Einfluss auf unser Arbeitsleben, vom Aufstehen bis zum Schlafengehen. Umso spannender ist es, dass echte Events, also wirkliche Erlebnisse und das reale Fühlen nicht nur extrem wichtig für Marken ist, sondern ja, in meiner Wahrnehmung auch gerade noch mehr an Relevanz zunimmt. Und dazu habe ich heute genau den richtigen Gast bei mir, Martin Grabowski. Er ist nämlich Director Enterprise Marketing and Products bei Vodafone Business und sozusagen der Godfather der großen Partnerschaft zwischen Vodafone und OMR. Von ihm möchte ich heute lernen, was eine gute Partnerschaft ausmacht, wie man als Marke ein Event optimal bespielt, was das alles kostet und natürlich, wie die Strategie von Vodafone für das große OMR-Festival in Hamburg im Mai genau aussieht. Vielen Dank, dass du heute bei uns im Studio bist. Herzlich willkommen, Martin Grabowski.
Ja, vielen Dank für die Einladung. Ich bin gespannt auf das Gespräch.
Wir haben uns vor 2 Wochen zuletzt gesehen. Das war bei der Elevation in München. Ich denke mal, die meisten, die jetzt heute hier zuhören, waren leider nicht dabei. Kannst du uns erklären, was ist eine Elevation und wo veranstaltet ihr und was steckt dahinter?
Ja, das Witzige ist sogar, dass die Elevation, das ist der Name einer Roadshow, die wir mit Vodafone Business einmal im Jahr machen. Irgendwann ist halt die Erkenntnis gekommen, dass man einmal aus so einem Headquarter Tower raus muss und natürlich auch mal dahin muss, wo das Geschäft gemacht wird. Und wir sind ein großer Regionalvertrieb, sehr erfolgreicher Regionalvertrieb.
In 4 Teile, ne? Nord, Süd.
Wir sind sogar mehr, eigentlich 6 Teile. Mhm. Und dann haben wir halt festgestellt, dass wir vor Ort sein müssen, wo die Kunden sind und haben dann eigentlich in, wenn man so will, wie du sagst, wir sind in Köln, Stuttgart, München, Hamburg, Berlin,
Frankfurt,
waren auch schon mal auch mal in Dresden oder so. Also die Ortschaften, die wechseln ein bisschen, aber wir sind da vor Ort, wo das Geschäft passiert. Unser Herz ist ja eigentlich der deutsche Mittelstand. Und wir machen so Veranstaltungen, damit der Austausch da ist. Und vielleicht nochmal besonders auch als Gegenpol zu, wir kommen ja gleich noch zur OMR mit zigtausend Besuchern als Festival. Eher ein Boutique-Format. Mhm. Wir nennen es ja auch Business Lounge. Wir machen bewusst die Locations nicht größer als für 250 Gäste, weil dann ist einfach der Break-Even da, wo du noch einen interaktiven Austausch hast, einen Dialog hast, in den einzelnen Sessions reden kannst. Wir wissen alle, wenn da zigtausend Leute auf so einem Festival sind, dann ist das eher da eine Kontaktbörse, eine Lead-Generierungsbörse. Und diese Gespräche finden dann meistens danach statt. Aber auf dieser Roadshow, du warst ja selber dabei, glaube ich, das ist sehr, sehr nah. Und das kommt sehr gut rüber, dass wir da so vor Ort sind und uns die Mühe machen, halt mal quasi die ganze Mannschaft dahin zu bringen. Und die Anekdote vielleicht, die lustigste ist, dass die Elevation mal entstanden ist aus der Corona-Zeit. Weil wir hatten ja schon, da kommen wir vielleicht gleich noch zu, schon viel früher vor, eine OMR zu machen. Und dann war ja diese schmerzliche Zeit. Und dann haben wir zum ersten Mal in Düsseldorf in einem TV-Studio ein voll digitales Event gemacht. Komplett gestreamt, mit Kunden eingeladen.
2 Tage oder so.
2 Tage, ja. War das in einer riesigen Halle mit professionellen Fernsehteams.
Und ein Megaprogramm auch.
Megaprogramm, ja. Also quasi wirklich, und das war für uns Pionierarbeit. Und die haben wir damals Elevation genannt. Ah. Und wir waren total überrascht, wie gut das ankam. Und auch die Roadshow und die Inhalte mittlerweile, die wir auf der Roadshow jetzt auch generieren, stellen wir ja weiterhin zur Verfügung digital und auch auf der OMR alles, was passiert, das streamen wir ja live. Und das ist quasi, da sieht man, da sind diese zwei Welten. Wir haben da experimentiert in einem voll digitalen Streaming-Event, OMR als Festival. Und eigentlich am Ende haben wir beide Seiten verheiratet. Und die Elevation, den Namen, der war dann so erfolgreich, führen wir dann auch weiter für die Roadshow. Also man sieht, wie die einzelnen Bausteine so zusammenkommen, viele Erfahrungen, die man da sammelt, ganz spannend.
Aber dass die Elevation in der Corona-Zeit geboren wurde, das wusste ich zum Beispiel auch nicht. Ich dachte, die gibt es einfach, aber ich hatte mir nie Fragen gestellt, woher die eigentlich kommt. Okay, verstehe. Also Elevation haben wir jetzt kurz gehört. Über das OMR-Festival sprechen wir gleich nochmal im Besonderen. Ich habe dir jetzt keine große Selbstvorstellung eingeräumt, weil ich erstmal mit der Elevation anfangen wollte. Aber magst du uns nochmal erzählen, was der Inhalt deines Jobs ist und vielleicht auch, wie sich dein Job über die letzten Jahre in den Schwerpunkten entwickelt hat?
Ja, ich will es nicht zu lang machen. Im Kern ist ja Vodafone so aufgeteilt, dass man einen Privatkundenbereich hat und einen Geschäftskundenbereich. Privatkunde ist das, was die meisten kennen, Flagship-Stores in den Cities und so weiter. Wir im B2B-Bereich, wie wir das nennen, Business-to-Business-Bereich, haben ja Geschäftskunden aller Größenordnung, von den Kleinunternehmen, selbstständigen Startups bis zu den internationalen Großkunden im Public-Bereich, also im Health-Bereich, Behörden, alles, bis zu ganz spezialisierten Unternehmen. Und in diesem Bereich bin ich dann halt jetzt verantwortlich überwiegend für Marketing-Events und die Produktentwicklung und die Lösungen, die man mit Partnern macht. Und daher kommt natürlich auch dieses Thema. Auf der einen Seite stellen wir die Lösungen her oder mit Partnern her und auf der anderen Seite vermarkten wir die. Und du hast gefragt, was sich verändert hat. Ich habe tatsächlich noch ganz am Anfang meiner Karriere eine CeBIT gemacht. Mhm. Ja, ich glaube, 3 oder 4 Mal war ich verantwortlich für den kompletten CeBIT-Auftritt und gibt es gar nicht mehr. Und wenn man sich so eine CeBIT ansieht vor einigen Jahren und wie sich das heute entwickelt hat mit Events, mit der Digitalisierung, dann sieht man, was da für riesige Veränderungen stattgefunden haben.
Wie groß war damals so ein CeBIT-Stand von euch? Weil wie viele Leute hatte ihr da auf dem Stand?
Weißt ich würde fast sagen, dass die Ausstellung, die wir jetzt auf der OMR haben, die ist ja ungefähr 1000 Quadratmeter, die Fläche, so ähnlich auch ist wie das Pavillon, das war vielleicht ein bisschen kleiner, was wir hatten auf der CeBIT. Wir hatten da immer so ein schönes Pavillon in Hannover. Aber was ja gar nicht zum Beispiel war all die Themen, vielleicht über die wir gleich noch reden, wie man das End-to-End digitalisiert, Lead-Generierung, die Prozesse, wie wir die Kundendaten verarbeiten, wer war vor Ort, wofür hat er sich interessiert. Dieser ganze Festivalcharakter war nicht da. Es gab ja keine Masterclasses in der Form auf der CeBIT. Es gab ja keine Speaker-Slots. Es gab ja keine Showbühne, wie wir sie jetzt haben, wo bei uns die Red Stage mit 5000 Besuchern im Schnitt und tollen Panels und Diskussionen. Es gab keine Abendevents, die das auch ausmachen. Es gab ja keine Events parallel, die in der Stadt stattfinden. Ne? All dies zeigt ja, wie toll sich das entwickelt hat. Und lustigerweise, dass wir vor ein paar Jahren mit meinem Team da auf ein richtiges Pferd gesetzt haben, glaube ich, weil wir uns ja gemeinsam auch mit dem tollen Team hier der OMR ja auch entwickelt haben. Und das war genau die Idee, die ich hatte damals.
Beim Stichwort aufs richtige Pferd, also bei Stichwort Pferd muss ich jetzt an den Westermeier denken. wart ihr 2019 das erste Mal Partner oder 2020? Ich komme leider durcheinander.
Ja, ich glaube, wir sollten, ich muss selber nachdenken.
Oder habt ihr 2019 angefangen und 2020 wäre die erste?
Genau, und ja, also die erste, die wir hätten machen sollen, war die genau in den ersten Corona-Lockdown gefallen ist. Und das muss 2020 gewesen sein. Und warum? Weil genau mein Sohn da geboren wurde. Ist auch ein Corona-Kind. Ich durfte ja nicht mal ins Krankenhaus. Und das ist ganz spannend, weil ich noch weiß, dass wir um Weihnachten herum diskutiert hatten. Und da entwickelte sich das, glaube ich, so gerade. Und tatsächlich ist das dann ja, sind ja alle diese Großveranstaltungen abgesagt worden. Und das Jahr darauf ja auch noch. Mhm. Und deswegen, das war schon ein ganz heißer Ritt, das 2 Jahre lang auch in so einem großen Unternehmen, Konzern,
die Idee
am Leben zu halten.
Und wahrscheinlich wussten ja auch wahnsinnig viele Leute bei euch im Konzern überhaupt nicht, was man sich unter dem OMR vorstellen
kann. Das war nämlich unser größtes Problem, dass wir nicht die Chance hatten, zum Beispiel ein erfolgreiches Event zu machen. wir waren das Kernteam, und ich möchte mal zwei Namen nennen: Gregor Gründkens hier, unser Brand Director, der ein super, super Kollege ist und immer supportive war, aus meinem Team, damals Erik Otto. Wir haben das so aufgebaut, aber wir hatten nie die Chance, ein Ereignis mal zu haben, was so ein Flagship dann ist, und zu sagen, das wollen wir wieder erleben, das war so schön. Sondern wir hatten das Problem, dass wir natürlich ein riesiges Budget da allokiert hatten und das Jahr für Jahr verteidigen mussten, ohne mal eine Referenz zu haben, was das am Ende wird. Und da, wie gesagt, auch die genannten Kollegen super supportive waren, und ich eigentlich sehr stolz bin, dass wir das durchgezogen haben.
Ja. Weißt du noch das erste Mal, dass du mit Philipp über das Thema gesprochen hast, oder wie kam der Kontakt zustande?
Ja, das ist auch eine lustige Anekdote. Ich bin ja noch Geschäftsführer von einem sogenannten Enterprise-Plenum. Wir haben mal vor einigen Jahren ein Forum gegründet für Geschäftskunden, wo wir mittlerweile sehr erfolgreich über 300 Mitglieder haben, und ich bin da Geschäftsführer. Und da machen wir auch schon einmal im Monat immer sehr exklusive Workshops, die sehr gut ankommen. Auch da sehr viel gelernt von der OMR, mittlerweile auch alles im digitalen Format. Aber lange Rede, kurzer Sinn, wir hatten da tatsächlich eine Veranstaltung, und dann waren wir in der Pan Am Lounge, und der Philipp war als Fireside-Chat-Speaker engagiert und hat halt, da war glaube ich auch so ein Thema Digitalmarketing und Veränderung und wie sich Digitalmarketing auch im Businessbereich jetzt nach und nach ausbreitet, weil es eher so ein Konsumerthema vielleicht war vor einigen Jahren und jetzt stärker auch im B2B-Bereich rüberkam. Und dann saßen wir halt da, glaube ich, haben wir zwei Wasser getrunken bestimmt, und dann kam er mal ins Gespräch, und ich glaube, da habe ich gesagt, Mensch, Cebit ist jetzt vorbei, gibt's nicht mehr, du machst so ein Festival, glaubst du, das wäre auch was für B2B? Und dann irgendwie, ja, und am Ende des Abends haben wir dann diese verrückte Idee gehabt, und dann habe ich nach und nach versucht, dann einen Kollegen nach dem anderen einzufangen und zu begeistern bei Vodafone, und irgendwo hat das dann, glaube ich, toll geklappt. Und man muss da an der Stelle auch sagen, wir hatten ja damals einen Geschäftsführer, Hannes Ammetsreiter, der auch sehr visionär immer unterwegs war und der auch gesehen hat, dass so ein Format Vodafone der Marke sehr gut tut irgendwie, ja. Und ein Slogan war zum Beispiel immer, ist das nicht zum Beispiel zu jung oder ist das so und dies? Und wir gesagt, naja, also zu jung, weiß nicht, ist immer so ein deutsches Ding. Ich habe, glaube ich, so Statistiken gesehen, die OMR, im Schnitt sind die Leute da irgendwie 30 Jahre alt. Jetzt kann man vielleicht für Deutschland, das ist sehr jung. Aber für andere Länder, wenn du mit 30 nicht irgendwie Silicon Valley Millionär bist, bist du ein Versager. Ich habe immer gesagt, naja, das sind die Entscheider und die Digitalisierer und die hellen Köpfe in jedem Unternehmen der Zukunft. Und da muss es eigentlich sein, ne? Die Leute kriegen einen Eindruck, und wenn sie dann irgendwann mal 5 Jahre später CIO, CTO, Head of whatever sind, glaube ich, haben die eine gute Meinung oder fühlen sich auch der Marke, der Firma, den Leuten nahe, und das kann schon tragen, glaube ich. Also es ist schon auch ein Effekt, meine Meinung.
Ihr habt ja nicht gesagt, wir fangen mal mit so einem Systemstand an, lieber Philipp, und dann gucken wir mal, wie das so wird, und können ja jedes Jahr irgendwie 20% größer werden, sondern ihr habt gleich den ganz, ganz großen Auftritt gemacht. Ist das typisch, oder habt ihr euch auch gesagt, naja, wenn man irgendwie einen großen Impact oder einen großen Eindruck machen möchte, wird das halt nicht gehen mit dem 20x20 Fußstand?
Ja, das ist vielleicht auch so eine Typsache. Ich glaube, wir haben dann so viel Arbeit geleistet, auch mit den genannten Kollegen hier, mit Gregor und anderen intern. Und vielleicht irgendwie haben wir dann gesagt, think big. Also ich glaube, es war uns schon wichtig, dass, wenn wir das machen, dass man deutlich erkennt, dass das hier auch ein Vodafone-Auftritt ist. Ja, und sonst bist du einer von vielen, gehst in der Masse unter und hast halt irgendwo auch nicht, finde ich, so diesen Flagship-Gedanken. Und das wär dem auch nicht gerecht geworden. Es ist immer ein Risiko, wir sind da brutal ins Risiko gegangen. Ich weiß noch die ersten Vorstellungen der Geschäftsführung, wo die Leute sagen, was ist denn OMR? Aber wir haben dann schöne Teaser-Videos gemacht, wir haben viel Überzeugungsarbeit geleistet. Und ich glaube halt auch, vielleicht im Nachhinein, trotz dieser Schwierigkeiten mit Corona, mit allem, auch einen guten Zeitpunkt erwischt. Wir waren vielleicht nicht zu früh auf der Welle, wie man das vielleicht auch manchmal ist. Würden wir jetzt vielleicht einsteigen, würde ich nicht sagen, wir wären zu spät gewesen. Ich glaube, wir haben wirklich im Fazit die Welle mit gut erwischt. Auch wo das Team vom Philipp genau in diesem brutalen Wachstum war. Wir konnten das dann, glaube ich, vielleicht auch mit unserer Partnerschaft dann auch nochmal veredeln und nochmal eine neue Dimension hinzufügen, diese Business-Dimension. Und man muss ja auch was Tolles sehen. Das erste Jahr sind wir gestartet als reines, und ich habe es eben erklärt, Vodafone ist ja aufgeteilt, Privatkunden- und Geschäftskundenbereiche, als reines Geschäftskunden-Event. Da waren die Privatkunden Entscheider noch vielleicht nicht so überzeugt oder haben uns erstmal gesagt, lass die mal ins Risiko gehen, dann verbrennen die sich die Hände. Ist Scherz, aber kann man ja denken. Und dann in den Folgejahren hat man gesehen, und wie toll das sich auch ergänzt. Und da bin ich schon wirklich stolz drauf, weil ich will nicht sagen, dass es da auch schon so zwei Geschäftszweige gibt, aber in der Regel machen die Privatkundenkollegen, Kollegen ein bisschen andere Themen und Probleme und Herausforderungen als wir im Geschäftskundenbereich. Und da hat man so ein Event-Festival, wo auch ganz Vodafone mit dabei ist. Und das war die letzten Jahre, fand ich schon sensationell, was für eine Dynamik das hatte. Da war dann halt auch mal ein Felix und hat Comedy gemacht. Und dann waren irgendwie Entscheider von Volkswagen da und haben Business gemacht. Und das Ganze fand ich toll zu sehen.
Ihr habt jetzt ja schon ein paar Jahre Erfahrung hinter euch. Was sind so Kennzahlen, mit denen du dann irgendwie nach dem Festival durchs Unternehmen gehen kannst und kannst sagen, hier, so viele Menschen waren auf dem Stand oder so viele Fotos wurden irgendwie von unserem Stand gemacht oder sowas. Was kann man da?
Ja, also die Kennzahlen, die sind wirklich sensationell. Man muss natürlich dran glauben und glauben, dass das wirklich auch eine Markengeschichte ist. Wir haben, wir analysieren alles. Wir wissen ja, dass ungefähr roundabout 70.000 Gäste da sind. Wir wissen ungefähr, dass davon um die 25.000 unseren Stand sehen. Wir wissen dann, wir sind voll digital. Also wirklich bei uns ist es ja so, wir haben einen ganz exklusiven Einladungsprozess. Die Kunden im Geschäftskundenbereich, die wir da einladen. Wir machen ja vor Ort dann Führungen mit diesen Kunden. Wir haben auch Gesprächs-, Networking-Areas, wo wir reden können. Wir haben dann zum Beispiel an jedem der Stände Scanner, wo wir sehen können, welcher Kunde sich für was interessiert hat. Wir machen danach mit unseren Digital-Marketing-Maßnahmen auch natürlich Follow-ups. Ziel am Ende ist für uns natürlich, Marketing-Leads zu generieren, Kunden zu begeistern für die Marke, zu zeigen, wie breit, modern, visionär unser Portfolio ist. Das ist mir auch sehr, sehr wichtig. Wir sind ja nicht so, dass du da hinkommst und irgendwie die neuesten Handys siehst oder da sitzt jemand, dann, der den Vertrag verkaufen will.
Wo dann Apple sozusagen die Leute auf den Stand zieht. Ne?
Ist auch ein super politisches Thema. Schau mal, es wäre ja so, wenn du, wie das auch oft bei anderen Events ist, quasi eigentlich so eine Flächenuntervermietung machst. Mhm. Also Vodafone gibt was aus für so ein Festival und dann stehen da alle Stände von allen Hardwareherstellern, von allen Softwarelösungen, die mir wieder Geld zurückgeben, dass die da stehen oder so Geschichten, gibt es ja viele so Modelle. Uns war es wirklich wichtig, dass das ein Vodafone-Event ist und dass wir die Marke und die Lösungen und die DNA da präsentieren. Und wir versuchen wirklich immer, und das kennst du ja von ganz fancy Stuff mit Robotics, mit allem, was wir haben, so ein bisschen 2-3 Jahre ahead zu sein, 5G, wie funktioniert das überhaupt, haben wir gezeigt. Aber um mal das Ganze, dann haben wir natürlich das ganze Techie-Stuff, ich will jetzt nicht zu tief da reingehen, aber WAN-LAN, Global-LAN-Vernetzung, Cyber-Security-Lösungen, Modern-Workplace, UCC-Lösungen, IoT-Lösungen, also jetzt, ich habe jetzt mal alle Buzzwords für LinkedIn mal genannt, aber wir haben auch Sustainability da, also wir zeigen mit den tollen Kollegen, die wir haben, Vodafone ist da ja auch committed.
Die letzten Jahre war da, stand ja auch so ein bisschen wie ein Baum aufgebaut.
Ja, genau. Wie kann die Technologie von Vodafone dazu beitragen, CO2 einzusparen, effizientere Fahrtstrecken zu haben, weniger Energie zu verbrauchen? Wir wollen halt Kunden zeigen, wie man Einsatz der Lösungen massiv Energie sparen kann. Ich will jetzt hier keinen Techie-Vortrag machen, aber es gibt auch da so Optimierungen, um mal banal zu bleiben, wie du in jedem Haushalt dein Licht ausschaltest, deine Heizung ausschaltest, wenn du rausfährst, wenn du in Urlaub fährst, natürlich irgendwie, klar, Energie sparst. Kannst du bei jeder Firma, kann man sich auch logisch vorstellen, durch den Einsatz unserer Technologie mit Internet of Things, Technologien, Vernetzungen, brutal Energie sparen, optimieren. Und dass diese ganzen kleinen Bausteine zusammen bringen uns dann den Schritt weiter. Und das wollen wir alles auf der OMR zeigen, weil ich auch wirklich glaube, dass das die Leute, die da sind, brutal interessiert. Mhm. Und
vor allen Dingen, wenn sie es halt
live sehen.
Wenn sie es live sehen, genau. Und verstehen, wie es funktioniert und man nicht einfach nur gesagt wird, das finden sie irgendwie bei uns auf der Webseite am Ende dieses langen Textes und dann noch ein komisches Video dazu. Ja. Das macht dann irgendwie noch so einen großen Unterschied. Fallen dir ein, zwei Dinge ein, die ihr nochmal vom letzten Jahr aufs dieses Jahr oder auf dieses Jahr geändert habt, wo ihr sagt, das war nochmal ein Learning, das machen wir nächstes Jahr aber nochmal ganz anders?
Wir haben natürlich nochmal unsere ganzen Marketing-Capabilities optimiert, also diese voll digitale Erfassung von wer ist vor Ort, für was interessiert er sich, aus welcher Region kommt er, von welchem Vertriebler wird er betreut, wie können wir im Nachgang natürlich Geschäft machen, es muss refinanziert werden. Ich kriege ja bei keiner Geschäftsführung so ein Event durch als Budget, um hinterher zu sagen, es war eine schöne Party. So. Also das haben wir sehr, sehr professionalisiert. Wir können genau sagen, wie viel Geschäft wir eigentlich über und mit der OMR initiieren konnten, sage ich es mal. Ob das am Ende ein Abschluss ist, dafür sind viele Faktoren. Ja. Aber dass du zumindest, wie man es ja sagt, irgendwie Marketing-Lead oder sogar am besten ein Sales-Lead direkt, also einen qualifizierten, also der Unterschied ist, dass es richtig qualifiziert ist, mit den richtigen Ansprechpartnern beim Kunden zu generieren. Und das haben wir nochmal alles optimiert. Dann nutzen wir auch alle modernen Tools, die es da gibt. Was nochmal eine Erkenntnis war, wir sind diesmal nochmal weiter weggegangen von, ich nenne es mal so Stehlen aufstellen, also so Platzierungen, wo da findest du das Thema, da findest du das Thema, da findest du das Thema, wo so eine Abreihung von Exponaten. Wir haben es nochmal versucht, interaktiver, vermischter zu machen. Wir haben das mal so ein bisschen gemacht, wie du hast ein Service Desk, wo Kolleginnen und Kollegen sind, wo du ein Interesse sagst, vielleicht zu Themen neben den Exponaten. Und dann wirst du abgeholt, nenne ich es mal, von einem Consultant, von einem Berater, von einem Experten, wenn du wirklich dich dafür interessierst. Und dann gehst du tiefer und haben aber nicht, sagen wir mal, so Stehfläche, sondern haben dann versucht, das Ganze weiterzumachen. Natürlich soll es immer modern fancy sein. Es ist, ich sage mal, es ist die roteste OMR aller Zeiten. Wir haben immer ein bisschen crazy Ideen auch. Natürlich beeinflusst auch durch den Zeitgeist, oh Wunder, künstliche Intelligenz ein großes Thema, Robotics ein großes Thema, Cloud ein Riesenthema. Ne? Also wir waren ja auf der Roadshow und man sieht, du hast auch viel mitgenommen. Eigentlich beginnt das Thema künstliche Intelligenz in einem Unternehmen mit der Frage, was ist meine Cloud-Strategie? Ohne Cloud geht's eigentlich nicht, ja.
Sonst kommt die KI nicht an meine Daten
ran. Exakt. Ne? Und dann ist der dritte Baustein fast, also deine Daten, deine Cloud-Strategie und deine Security. Also wie sicherst du dann wiederum diese Daten? Das sind so die Bausteine und dann kannst du in die Umsetzung gehen deiner Projekte. Bin eigentlich jetzt auch von der Roadtrust auch mitbekommen, begeistert, was für tolle Projekte da auch mittlerweile von vielen, vielen tollen Unternehmen, die man ja gerade in Deutschland gar nicht oft so geläufig kennt, umgesetzt werden. Das hat mich zum Beispiel auf der Roadshow jetzt begeistert, in diesen Roundtables, die wir da hatten, was für tolle Projekte da sich in der Umsetzung befinden. Und wir haben ja eine Auswertung, es gibt ja auch so eine Bitkom-Studie, dass ja über 70% der deutschen Unternehmen das Thema KI wirklich positiv sehen, als Chance sehen. Und das finde ich toll und es erleichtert mich auch ein bisschen, weil es war ja am Anfang so, ne, immer dieses Angst, Terminator kommt um die Ecke und mein Job ist weg. Und ich glaube, da haben wir vielleicht auch eine gute Arbeit geleistet, alle, die in diesem Umfeld arbeiten, jetzt nicht nur Vodafone, die Angst ein bisschen zu nehmen. Und das ist nicht erst entweder oder, und das ist ja auch der Name, wenn man so will, oder zum Beispiel Microsoft Copilot oder so. Also man versucht es irgendwie, um jetzt nicht ein Produkt nur zu bewerben, aber man versucht es ja auch ein bisschen in die Ecke zu bringen, dass es immer eine Ergänzung ist, die langweilige, redundante Arbeiten, auf die du eh keinen Bock mehr hast. Mhm. Ich habe auch mal irgendwann angefangen so, da musste ich immer die gleichen Protokolle schreiben. Ich war mal in der Autoentwicklung. Und dann gab es immer so Prüf und dann der Chef sagt, hier, der Prüfprotokoll und schreibt den Bericht dazu. Ich habe gesagt, boah, und dann diese Berichte geschrieben und ich kenne es noch und wenn man sowas ganz toll mit einfachen KI-Lösungen ablösen kann, dann ist das der Beginn einer Reise und ich glaube, dass dann jedes Unternehmen sich dann für sich entwickelt.
Ich habe auf eurer Roadshow auch gelernt, dass es 84 Copilots gibt bei Microsoft. Also das Copilot am Ende nur die Oberfläche ist, aber es ist immer so.
Ja, ist ja im Endeffekt eine Brand, ne?
Ja, die haben das in der,
die machen es auch clever, die klatschen jetzt überall Copilot drauf. Mhm. Aber hi, würde ich auch so machen, ist halt Marketing und es ist halt eine Marke für Microsoft. Aber ganz spannend.
Plenum, Elevation, das große Festival. Ich habe anfangs ja schon gesagt, so mein Eindruck ist, dass im Grunde eigentlich, wenn Events jetzt eine Aktie wäre, dann würde man schon sagen, die ist gerade am Steigen. Was ist für dich das Besondere beim Event, wo Menschen sich wirklich in Real Life treffen und was passiert mit Menschen, wenn sie wirklich interagieren, anstatt irgendwie Marketing-Videos zu gucken oder in irgendwie Calls, Videocall zu sitzen?
Ich glaube, das ist wieder so ein Pendel, was man sieht. Ne? Hätte man es gab in dieser Corona-Phase, wenn was Gutes war, es hat da eine brutale Digitalisierung gegeben, Richtung Homeoffice, Homework, Modern Workplace, also diese ganzen Buzzwords, was, glaube ich, dem Standort auch und vielen Firmen gut getan hat. Man sieht es jetzt ja gerade wieder, dass man feststellt, es braucht eine gesunde Mischung. Das heißt nicht wieder, keine populistischen Sprüche, wieder alle ins Büro, nur im Büro kann man gut arbeiten, das ist Bullshit. Aber ich glaube, es braucht da eine gesunde Mischung. Bei dem Thema Event und Festival, ich hatte es gesagt, Deutschland ist ja ein Messeland. Ich wohne ja selber in Düsseldorf, direkt neben der Messe Düsseldorf und
schon immer oder jetzt?
Nicht so lange, aber dann wirst du ja irgendwie so sensibilisiert, ne? Weil du dann ja immer im Stau stehst und denke ich mir, what the fuck, was ist denn jetzt wieder für eine Messe da? Von der Brautmesse bis halt zur Boot. Aber Deutschland ist ja ein Messestandort schon immer gewesen. Ich glaube, es gab da eine brutale Veränderung, ja. Und ist nicht als negativ, aber die CeBIT eigentlich war mal ja die Europas größte Digitalmesse, wenn man so will, auch im Businessbereich, ist halt irgendwo gescheitert, tut mir auch irgendwie sehr leid für den Standort und war ja auch lange Zeit ein Fan und hat uns auch lange Zeit sehr gut gefallen und wir brauchen das und ich glaube halt einfach, was man da nicht so ganz verstanden hat, dass es auch diesen Entertaining Festival Charakter, glaube ich, braucht. Mhm. Das ist also zwei Kernsachen, es braucht diese Mischung und ich glaube, es braucht diese Mischung auch aus digital und real, aber es ist auch ein Bedarf da, sich zu treffen, sich auszutauschen, face to face. Viele der Geschäfte, die wir machen, wie man so schön sagt, ist People Business. Mhm. Viele der Geschäftsbeziehungen, die starten erstmal mit einem Vertrauensvorschuss. Mhm. Vielleicht mal ein ganz.
Ja, es ist halt nicht so, dass man irgendwie einen Liter Milch kauft und sagt, den kann ich auch irgendwie in 7 anderen Läden kaufen, sondern es Projekte.
Ja, und nochmal vielleicht anders, weil wenn du die erste Roadshow, die Elevation, ich glaube, da warst du auch schon dabei, da hat man auch so einen Lucky Punch, wie man das so schön sagt. Wir haben über Cybersecurity gesprochen. Die allerletzte war ja jetzt über KI, die jetzt gerade zu Ende gegangen ist. Vor 2 oder 3 Jahren war Cybersecurity. Und das war gerade kurz nach dem Kriegsausbruch mit der Ukraine und diesen schrecklichen Entwicklungen da. Und natürlich auch vielen schrecklichen Entwicklungen für viele Unternehmen mit Attacken und allem. Das kam so richtig auf. Ja. Und was will ich sagen? Jetzt stell dir mal vor, du bist ein Unternehmer seit vielen Jahren und hast jetzt vielleicht auch mal so eine Erfahrung schon gemacht und willst jetzt sagen, wir müssen in Security investieren. Jetzt stell mir vor, du gehst online, googelst, machst ein Webinar, schaust dir ein Video an und dann rufst du einen an und sagst so, ich möchte jetzt mal mit dir über Security reden oder chattest oder mailst und dann sagt dir irgendeiner, den du noch nie gesehen hast, den du noch nie getroffen hast, mit dem noch keinerlei Relation hat, so jetzt erzähl mir mal alles über dein Unternehmen, was für geheime Daten habt ihr, also du merkst es, worauf ich hinaus will, das ist so, wo du ein Vertrauen haben musst und jetzt, also ich glaube, eine Firma, die zum Beispiel mit einer Firma wie Vodafone und dafür sind wir ja prädestiniert, über Security reden will, da musst du vorher ein Vertrauensverhältnis, da musst du die Person, das Netzwerk, was die Firma hat, du willst ja auch sagen, hat die eine Credibility, why Vodafone zum Beispiel für Cyber Security, dann kannst du dem Kunden erzählen, naja, wir sind kritische Infrastruktur, wir werden 40 Millionen Mal im Jahr gehackt, Vodafone, weil alle an die Daten wollen oder weil alle natürlich irgendwie mal testen wollen, wie ist das denn, wenn in Deutschland einmal das Mobilfunknetz ausfällt und. Also Vodafone ist ist eine richtige Macht im Thema Security. Wir müssen die Netze sicher halten. Und mit diesem Wissen und mit dieser Expertise und mit vielen Leuten, die sich damit beschäftigen, können wir auch Unternehmen helfen, im Kleineren, viel Kleineren, das sicher zu machen. Und deswegen glaube ich, dass so persönliche Austausche wie so eine Messe, so ein Event, so ein Festival, wie so eine Roadshow, wie so ein Plenum, die Basis sind. Und daraus entwickelt sich dann das Geschäft. Und mit diesem Beziehungsstatus aber beginnt es irgendwie. Und das hat sich, glaube ich, das zeigt sich, dass das belastbar ist, dass das so ist, dass da wieder ein Trend ist, dass viele neue, tolle Formate entstehen, wo man sich wieder trifft auch. Ja.
Ich hatte schon vorher angedeutet, irgendwie wollte ich zumindest mal fragen, was gibt denn Vodafone für so ein OMR-Festival aus?
Werde ich dir jetzt nicht sagen. Weiß gar nicht, ob ich das sagen darf. Aber es ist schon nicht eine unerhebliche Summe von dem, ich würde es mal anders sagen, von dem Gesamtbudget, was wir haben. Und was vielleicht dann nochmal zeigt, dass wir dem schon in vielen Aspekten, die ich erwähnt habe, eine Bedeutung zumessen. Für die Marke, für die Brand, für die Emotionalisierung, was wir gar nicht tangiert haben, auch als Arbeitgeber, junge Leute zu begeistern. Nicht bei der OMR anzufangen, beim Philips und seinem Team, sondern vielleicht auch mal bei einer Vodafone anzufangen. Du weißt selber, wie schwierig diese Top-Talente sind, Stichwort Fachkräftemangel, sich auch als Arbeitgeber zu zeigen. Und natürlich hat das eine riesige Social-Media-Reichweite. Und das Lustigste ist vielleicht, ich kann es ja wirklich beurteilen, also als ich eine CeBIT gemacht habe in Hannover, habe ich fast nie eine Anfrage bekommen von einem Geschäftsführer. Hast du noch mal ein Ticket für meine Frau, für meine Tochter oder hast eine Idee, wo man die unterbringen kann oder so? Und ich muss schon sagen, und das finde ich auch noch mal sehr modern, wenn wir ja auch mal über den Atlantik schauen, auch da die Festivals in Amerika oder so, die leben auch irgendwo davon. Eine CES, die wäre nicht so, wenn sie nicht in Las Vegas wäre, ja. Und jetzt ist Hamburg ein kleines Las Vegas, nein, aber ich sag mal einfach, was das Team da drumherum macht, das ist schon toll, finde ich. War ja mal so ein guter Spruch, den habe ich nicht selber erfunden, aber auch mal früher ist irgendwie so ein Ryan Gosling oder ist eine Kim Kardashian zu Wetten, das gekommen. Das war der einzige Grund, um ihren Film oder Platte oder was immer zu bewerben, gibt's nicht mehr. Vielleicht auch gut so. Oder zumindest nicht mit Thomas Gottschalk. Aber jetzt kommen die halt zu einer OMR. Und ich will nicht die Frage, warum würde sonst eine Kim Kardashian nach Deutschland kommen? Bei aller Kritik oder wie man die sieht, bin jetzt auch nicht der größte Fan. Und das mobilisiert schon was. Und da ist ja ein Line-Up in den letzten Jahren gewesen, Quentin Tarantino und wie die alle hießen, das ist sensationell. Und diese Mischung macht's. Und ich glaube, das ist einmalig. Und das finde ich auch für einen Standort Deutschland auch total wichtig.
Auch wenn du es nicht sagen wolltest, wahrscheinlich hat nicht jeder der Zuhörenden das Budget, was ihr vielleicht so für Partnerschaften und Events habt. Aber es gibt wahrscheinlich viele Leute, die würden gern auch in ihrem Unternehmen oder für ihr Unternehmen mehr Formate machen, die so ein bisschen auf Austausch, auf Partnerschaft ausgelegt sind. Was sind für dich gute Formate, die auf Business-Events irgendwie gut funktionieren? Also ich denke da an Roundtables oder Networking, also
genau.
Was?
Ich hatte das ja eingangs gesagt, wir haben das ja versucht mit unserem Enterprise Plenum oder versucht, wir machen das ja mit unserem Enterprise Plenum, auch mit dieser Roadshow. Ich finde, ich bin eigentlich schon ein Fan, wenn sich die Formate nicht darüber definieren, wie viel tausend Gäste sie haben. Das ist für mich immer so, da erzählt mir einer, das und das Festival oder das und das Event, der hatte letztes Jahr 10.000 Besucher.
Allein der Unterschied, irgendwie vor 2 oder 3 Jahren gab es ja noch diese 40 oder 50 Euro Tickets bei OMR und auf einmal muss aber jeder das volle Ticket bezahlen.
Ja. Und trotzdem sind so viele da. Und ich glaube, so diese, wenn man jetzt ehrlich ist, diese richtig, richtig großen wie eine OMR gibt es ja kaum noch. Mhm. Ja, also eine IAA hat mit Problemen zu kämpfen, seitdem die aus Frankfurt raus sind. Ich hatte es mir in München auch mal angesehen. Okay, ne, ist jetzt auch nicht meine Aufgabe, aber versuch was wert, mal sehen, wie sich das weiterentwickelt. In Düsseldorf zum Beispiel eine Boot, da gehe ich zum Beispiel auch immer gerne hin als Fan. Es sind so große Formate, ne? Eine IFA, und also wenn man so durchgeht, so diese ganz großen, die auch man als Festival nennen kann, die gibt's ja gar nicht mehr so viele, deswegen bin ich so stolz, dass wir irgendwie bei der OMR dabei sind, ne? Als der unser hier stolzer Konkurrent, die Deutsche Telekom, macht ja mit der Digital X so ihr Hausformat. Das ist nochmal ein anderes Modell, weil das refinanzierst du durch die ganzen Aussteller, ne? Dann machst du dein Hausformat und dann stellst du da die ganzen Partnerbuden dahin und die geben dir das Geld zurück.
Und aber da rufen nicht so viele an und sagen, hast du noch mal ein Ticket, ne?
Glaube ich nicht. Hm. Ich war auch da schon inkognito, super gemacht in Köln, vor allem mit dem Einbinden der ganzen Stadt, also wirklich toll gemacht, Kompliment. Aber nochmal lange Rede, kurzer Sinn, diese Riesenfestivals, finde ich, ist eine OMR unique. Wenn ich Interesse dann habe, dann bin ich eher jemand, der auf kleinere Veranstaltungen geht, spezifischere Veranstaltungen geht, wo maximal vielleicht an so einem Tag 400, 500, 600 Leute sind, wo du einfach auch mal in einen Austausch kommst. Nicht nur so eine reine Frontbeschallung hast, sondern eher auch mal eine Masterclass hast. Übrigens, das finde ich ja auch so toll an der OMR, dass du neben diesem riesen 5.000, 7.000 Stage-Geschichten auch die Masterclasses hast. Und du weißt ja selber, dass die bei uns einen riesen Run immer haben. Mhm. Und die sind auch in diesem Format. Und ich gucke mir auch immer einige an, wenn ich die Zeit habe, und suche mir mindestens ein oder zweimal raus. Und sowas finde ich toll, weil ich das eigentlich auch nochmal als Mehrwert, als Learning für mich selber sehe.
Du hattest vorhin, ne, du hast erzählt, wie das die Leute begeistert. Du hattest vorhin auch schon erwähnt, dass ihr natürlich am Ende des Tages auch für euch eine valide Grundlage haben möchtet, dass das Ganze auch Sinn macht, so ein großes Engagement. Ende zu Ende, Big Picture, wie ist so die ganze Journey, dass man am Ende auch irgendwie sehen kann, das ist bei uns irgendwie, das ist passiert, das sind Beispiele gewesen, wo ein Format erfolgreich war oder wo eine Aktivierung wie gut funktioniert hat. Stichwort Ende zu Ende, was fällt dir dazu ein?
Ja, vielleicht willst du auch noch was anderes hinaus, und zwar haben wir gar nicht so thematisiert jetzt, was mir eigentlich auch immer ganz wichtig war, wir haben sehr viel über das Festival gesprochen, aber eigentlich sind wir mit der OMR eine Content-Partnerschaft eingegangen. Jetzt ist das auch wieder ein Buzzword, aber es war uns wichtig immer zu sagen, dass das Flagship ist das Festival. Aber zu dem Zeitpunkt, als wir das entschieden haben und gesagt haben, wir wollen das machen, war auch in meinem engen Team, wo wir auch als Team fungiert haben, ich habe es genannt mit Eric Otto und mit Gregor auch, wo wir überlegt haben, wie wollen wir das machen, dann war das für uns auch so ein Zeitpunkt, wo wir festgestellt haben, wir wollen das Best-in-Class B2B-Marketing haben. Wir haben aber vielleicht nicht alle Skills, alle Ressourcen da. Wenn man einmal in so einem großen Corporate-Unternehmen gearbeitet hat, weiß man, wie schwer es ist, nicht nur nicht neue Kolleginnen und Kollegen einzustellen oder Arbeitsplätze nachzubesetzen, wie man das nennt, sondern zum Beispiel auch zu sagen, mein Beispiel, so, ich brauche jetzt 5 Mitarbeiter für Content-Marketing, B2B und Social Media und so. Da kann ich dir sagen, irgendwie 2018, 2019, da wären alle Türen zugegangen. Und wir haben das halt versucht, in diesem Format auch mit der OMR für uns selber auch als Learning-by-Doing-Reise zu sehen. Wir haben ja die Kolleginnen und Kollegen von der OMR eingebunden in Podcasts. Wir hatten gar nicht so Podcast-Formate vorher, also auch das Thema gelernt. Wir haben, Philipp war ja oftmals Gast auf den anderen Veranstaltungen, wo wir halt diese Fireside-Chats, Austauschformate, wo wir nicht jetzt klassisch, es gibt eine Roadshow von Vodafone, wer spricht da? Der Technikchef von Vodafone, der Marketingchef von Vodafone, der Vertriebschef von Vodafone. So war es mal. Sondern wir haben ein Format gemacht, wo eigentlich keiner von Vodafone gesprochen hat. Aber war halt mal auf einmal ein Philipp Westermeier, der gesagt hat, hey guys, so funktioniert Digitalmarketing in der Neuzeit und so. Oder schaut mal, was in Amerika passiert, ne? State of the German Internet und so. Das hatten wir auch mal mitgeklaut dann von einer OMR und hatten das auf einer Roadshow, wo Philipp dieses Format präsentiert hat. Wir haben uns auch mal unterhalten, dann auf einmal waren Precht da und wir haben über KI und Philosophie gesprochen. Wir haben Thomas Schulze gehabt und wir haben darüber gesprochen, wie die Veränderung.
Und viele, die bei diesem Precht-Auftritt dabei waren, erzählen mir auch heute noch, dass sozusagen, ich glaube, in 40, 45 Minuten hat er gesprochen und dann mucksmäuschenstill, alle haben nach vorne geguckt und danach haben alle nochmal miteinander drüber gesprochen und haben das mitgenommen.
Und auch Leute, klar, die auch kontrovers sind, die Ecken und Kanten haben, ne? Du kannst nicht immer nur so streamlinen. Aber ich will sagen, dass diese Entwicklung, diese Content-Partnerschaft, wir haben die so ausgelegt, dass wir das ganze Jahr über auch unsere Formate, wo davon Business bespielen, auf Instagram. Es gab das, also nochmal wirklich, also als wir damals gestartet sind, Es gab keine professionellen LinkedIn-Profile, die wir Mitarbeitern, die bei uns neu einsteigen, zur Verfügung stellen, wo mein Team irgendwie sagt, so ist der ganze Auftritt. Es gab nicht die ganzen Social-Media-Contents, die wir produzieren. Wir produzieren den Content ja auch auf einem OMR-Festival. Wir produzieren auf der Roadshow das ganze Jahr verwenden. So ein Frontloading auch. Digitale Webinare, die wir jetzt mittlerweile machen. Wir bieten rein an, auch die Kollegin, die kennst du auch, Corinna Remde, meine wirklich tolle Kollegin, die ganz tolle Formate.
Bitte? Grüße gehen raus.
Grüße gehen raus, Corinna. Dass wir ganz viel auch gelernt haben gemeinsam und auch Formate gemacht haben, wo wir halt auch unsere Kunden digital einladen. Wir haben so ein Format Educational Months, wo wir einen ganzen Monat lang ein Thema bespielen, wo man sich umsonst anmelden kann, ob man Kunde ist oder nicht, Mitarbeiter ist oder nicht. Auch zum Beispiel Barrieren. Gibt keine Kundenveranstaltung, wo man sich einwählt. Mitarbeiter-Learnings-Webinare. Wir machen ein Educational Months, ein tolles Thema KI. Jeder kann sich einwählen, tolle Speaker voll digital. Ne? Und ich glaube, ohne diese Content-Partnerschaft mit der OMR hätten wir vielleicht auch gemacht, aber ich glaube nicht so schnell, nicht so auf den Punkt, nicht mit diesen Erfahrungswerten, wie wir das geschafft haben mit dieser Content-Partnerschaft. Deswegen Partnerschaften, da bin ich ein totaler Fan von.
Was ist das Schönste, wo du immer sagst, das gibt dir irgendwie am meisten Kraft nach so einem OMR? Ist das das Feedback von den Leuten oder ist das, wenn keiner sich Blasen gelaufen hat? Also gibt es irgendwie so eine Sache, wo du sagst, das war wieder eine Sache, das war schon wieder alles wert?
Ja, absolut. Also nochmal dieses Teamplay, das Feedback der Leute, dieses Zusammensein. Also ich finde das vielleicht mal aus so einem Beispiel, auch aus diesem Messethema, warum ich auch ein Fan bin, weil das ist für mich wenn du so ein Champions League Endspiel hast. Du hast eine Messe am 6., 7. Mai und du beginnst 8 Monate vorher mit der Arbeit. Und du kannst nicht sagen, wie du es vielleicht bei Unternehmen manchmal sagen kannst, na, wird nicht diese Woche fertig. Zwei Wochen später, der Tarif kommt in 2 Wochen, tut mir leid, ist ja nicht schlimm, merkt doch eh keiner. Sondern du hast 6., 7. Mai, da muss alles stehen. Am 6. um, weiß nicht, 8 Uhr, wenn wir da erscheinen, muss alles stehen. Und ich finde dieses Commitment, diese Projektarbeit, das macht mir richtig Spaß. Also da brenne ich auch für. Und das ist etwas, wenn mich dann jemand irgendwie fragt, dann sage ich wirklich so dieses At-Point-Ready-Sein. Irgendwie triggert mich das schon immer. Ich bin auch stinksauer, wenn im Tagesgeschäft eine Timeline gerissen wird oder man ein Kundenprojekt fertigstellen muss am Montag und ist dann erst 2 Wochen später fertig. Das ist nicht schön vor keinem Kunden oder sowas. Oder eine Produkteinführung oder andere Marketingaktivitäten. Aber dieses Ding, das begleitet mich, dass du so damals eine Cebit, jetzt so ein Festival, aber auch wenn wir eine Roadshow machen, du weißt selber, ne, da kommen die Gäste kurz nachmittags an, da kannst du nicht sagen, ups, die Türen sind noch zu, nichts ist fertig. Also ich finde dieses Projektgeschäft, das macht mir richtig Spaß und ich glaube, dass das auch eine Firma brutal hilft.
Gemeinsam so diese Erfolge zu feiern.
Es treffen sich Leute in so einer Riesenfirma, Impact die sich sonst nie sehen. Ja. Da sind Kollegen dabei aus der Technik, aus dem Service, aus Personal, aus allen Bereichen, Privatkundengeschäft, Großkundengeschäft, die alle zusammenkommen, die Marke leben, das Format leben. Und am Ende gehen die Lichter an und das ist der erste Tag und du wunderst dich und du weißt selber, du warst schon mal da, ne? Die sitzen ja teilweise da bis Mitternacht und länger noch am Vorabend, was da gezimmert und gehämmert wird und manchmal, ich weiß noch, mit Gregor Grundkens, wir standen da manchmal
20 Stunden vorher, denken wir immer noch, wie soll das jemals fertig
Gregor
werden?
Gregor und ich treffen uns dann da so quasi zur Endabnahme und stellen fest, gar nichts abzunehmen, weil die Hälfte gar nicht fertig ist. Und dann ist das ready. Ich finde das so toll. Also das ist wirklich eine Energieleistung. Und hinterher hast du auch einen brutalen Abfall. Das ist auch interessant, dass du danach richtig platt bist. Ja. Aber das ist ein schönes Erlebnis.
Du hattest erwähnt, dass du Inkognito bei dem einen oder anderen Event irgendwie auch mal zugeguckt hast. Besuchst du irgendwie gezielt auch andere Events, um Dinge zu sehen, Innovationen zu sehen? Gibt es für Leute wie dich irgendwie so Möglichkeiten, sich zu informieren, was sich in diesem Partnerschafts-Events-Bereich irgendwie an Neuigkeiten gibt?
Ja, genau. Das haben wir auch im Vorfeld gemacht, zum Beispiel auch damals nach dem Ende der Cebit mit meinem damaligen Kollegen Eric Otto in meinem Team sind wir auch ganz Deutschland mal abgeklappert und haben uns wirklich da aufgeteilt. Jeder hat sich was angeguckt. Man muss auch sagen, dass er auch einer, weil du eben gesagt hast, so Mastermind, also der Eric war schon so mit einer der Ersten, der gesagt hat, ich bin da ein totaler Fan von. Und hat mich auch mit überzeugt. Ich habe immer ein bisschen Schiss gehabt, ob das schon so Vodafone ready ist, sage ich mal, hier aus dem Nähkästchen geplaudert. weil am Ende natürlich in meiner Rolle ich dann den Kopf hinhalten müsste. Ja, aber haben wir sehr viel gemacht. Wir haben auch eine Zeit lang mit dem Enterprise-Plenum so Reisen gemacht, wo wir auch mal ins Ausland, insbesondere Amerika und oder China, da haben wir uns auch viel angesehen. Und viele dieser Eindrücke mitgenommen, ja. Und also ich glaube, das ist wichtig, dass man das macht, ne? Und ich fahre auch gerne halt, wie ich gesagt habe, auch, ich bin auch Autofan, zu einer IAA mal oder auch eine IFA mal besucht und vieles mehr. Aktuell gibt es ja auch einige so, ich will jetzt nicht mehr, aber es gibt ja auch so einen Polizeikongress oder so Sachen, die man sich auch mal ansehen kann. Ich will das gar nicht negativ sehen, weil ich glaube, das ist eine andere, ja, Daseinsberechtigung. Das sind wirklich die Cracks, die Experts, die für das Thema sind, aber es gibt eine Callcenter-World.
Witzig.
Es gibt so verschiedene
Cloud und Data-Center-Messen.
Ja, ja, aber es ist alles absolut valide. Und ja, es heißt nicht, und das ist total wichtig, entweder oder.
Ja.
Du kannst nie sagen, ich mache jetzt die Callcenter-World, aber dafür die OMR nicht. Nein, 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 das ist ganz andere, das ist ein ganz anderes Thema. Und ich glaube, Vodafone hat da eine tolle Roadmap auch fürs nächste Jahr. Das kann ich schon so ein bisschen teasern. Und unser neuer B2B-Chef Hagen Rickmann hat da ja auch eine Historie, ne? Ist ja, glaube ich, auch Mitbegründer der Digital X. So schließt sich der Kreis. Und ein großer Fan von diesen Veranstaltungen. Und ich glaube auch, er ist auch committed. Und das gehört zu unserem Business nochmal, das ist People-Business.
Ja.
Der Beginn dieser Geschäftsbeziehung ist immer, ein Vertrauensverhältnis zu schaffen.
Ja.
Weil man hat einfach auch Themen, gerade wie im Geschäftskundenumfeld, die für jedes Unternehmen einfach business critical sind. Ja. Und da muss man dem Partner vertrauen. Und ich glaube, das kommt über solche Veranstaltungen auch.
Wenn man jetzt mal ganz weit in die Zukunft guckt und sich überlegt, wie könnte der Vodafone-Stand in 5 oder 10 Jahren aussehen, glaubst du, dann wird es tatsächlich irgendwie virtuell sein? Oder denkst du, diese grundsätzliche Geschichte, Menschen treffen Menschen, wird sich auch in 5 oder 10 Jahren nicht grundsätzlich geändert haben?
Ich würde das nochmal anders fassen wollen. Ich glaube, weil sonst würde es ja widersprechen, was ich gesagt habe. Ich glaube, wenn du so ein physisches Event machst, was ja auch für eine Firma bedeutet, Reisekosten, Hotelübernachtungskosten, Ausfall von Arbeitszeit.
Wir kommen mit einer dreistelligen Zahl,
ja,
Mitarbeitenden.
Ja, ne? Ja, ja, ja. Und das ist ein Commitment auch. Dann ist es am Ende auch dafür da, um dieses Persönliche zu haben. Was ich aber wirklich auch glaube, was ich mir natürlich vorstellen könnte, wenn du es breiter fasst, wie entwickelt sich Messewesen in der Zukunft? Ne? Also wie entwickelt sich Service im Messewesen? Also da, glaube ich, sind eher nochmal Entwicklungen. Wir alle wissen, hiermit angefangen von Akkreditierung, wie komme ich aufs Gelände?
Wie lerne ich, was überhaupt abgeht, was passiert?
Genau, also ich glaube, dass das sehr viel, also wenn ich jetzt im Messewesen arbeiten würde oder für so einen Messestandort verantwortlich wäre, da würde ich mich mal informieren oder schlau machen, wahrscheinlich tun es die Kolleginnen und Kollegen, wie sich so das Messewesen verändert. Ich glaube schon, ich glaube jetzt nicht, dass da eine humanoide Roboter in 5 Jahren, das ist vielleicht, sag mal immer so 20 oder 15 Jahre, ist immer so ein Kostenfaktor, aber wie man gewisse Service-Komponenten, ich sagte es auch so ein Thema, wir wissen selber hier bei der OMR, weil die Akkreditierung ist auch keine einfache Nummer immer gewesen, da gab es auch mal Schlangen, das war auch ein bisschen immer busy und so. Wenn man überlegt, wie kann man das vielleicht digital machen durch den Einsatz der KI, redundante Service-Thematiken, die immer wiederkehren, ne? Also ich glaube schon, dass es da so Einsatzgebiete gibt. Vielleicht auch, denkt mal dran, jetzt sehe ich ja immer auf Social Media, da postet der Simon, was ist so seine Agenda von den nächsten 2 Tagen, was guckt er sich an, seine Favorite List und so. Ist auch die Frage, wie kann man das KI optimiert vielleicht machen, wenn man die App von OMR nutzt und sagt, gibt's da halt ein paar Prompts ein, paar Schlagwörter und dann macht eigentlich eine KI dir dann optimalen Kalender und du musst nicht vielleicht hören, was der Simon, schöne Grüße, dir vorschlägt. Also solche Sachen, glaube ich, weil wenn man sich die App ansieht und das sensationelle Programm ansieht, also ich meine, ich bin auch immer am Scrollen und überlege, was gucke ich mir eigentlich an. Ne?
Das also auch irgendwie neben diesem Feedback, das irgendwie cool war, ist, glaube ich, dass das Häufigste, was ich höre, dass man sagt, ich weiß gar nicht, wo ich jetzt gerade hin will.
Ja.
Und da irgendwie für Ordnung zu sorgen oder sowas, ja, das ist, glaube ich,
nicht. Ich glaube wirklich, also so das Thema auch so eine App für so eine Messe und die Software, die man da nutzt, dass die vielleicht so ein, ich sag mal, Digital KI-basierten Assistant für 2 Tage Messe, Weiß nicht, also wenn irgendeiner ein Startup aufmachen will oder so, ruft mich an. Vielleicht investiere ich da rein. Ich glaube, dass sich da was, da, das, ich habe es noch nicht gesehen so, vielleicht tut sich ja was, muss mit Philipp mal fragen, der ist da ja auch immer super vernetzt. Aber so ein Thema, wo du, wie wir haben ja auch ein Prompt-Battle gemacht bei der Roadshow, ne, wo ihr ein paar Stichwörter gemacht habt und wie was sich daraus entwickelt hat, auch mit den vielen Gästen. Und ich glaube mal, wenn du so eine KI hast, die vielleicht fokussiert ist auf so ein Messegelände, auf so ein Event, auch da wird sich einiges tun. Natürlich auch die Messestände werden sich weiterentwickeln. Ich bin immer ein Fan davon, dass am Ende auch ein Messestand irgendwo eine Wohlfühlatmosphäre schaffen muss, weil dann verbringst du da auch gerne Stunden in Gesprächen. Für mich gehört da auch immer ein super Catering dazu. Also lasst euch mal überraschen dieses Jahr. Wir haben, glaube ich, ein sehr verrücktes Catering, Stichwort Rot. Einfach eine gute Location. Ne? Deswegen nennen wir auch die Elevation Lounge. Du weißt selber, wir haben keine Klappstühle oder Parkbänke, wo man sitzt 2-3 Stunden. Wir haben wirklich Sofas da stehen.
Sofasessel.
Ja, also du kommst da hin, setzt dich auf ein Sofa, trinkst einen Espresso Cappuccino, am Abend vielleicht noch einen Rotwein, hast gute Diskussionen. Ich glaube, das ist meiner Meinung nach so ein Trend.
Ja. Ich möchte noch ein paar Sachen über dich privat versuchen zu lernen. Gibt's was du privat machst, was mich jetzt total überraschen würde? Oder vielleicht auch sogar deine Mitarbeitenden, die jetzt auch bestimmt zuhören?
Erstmal überrasch mich. Jetzt muss ich mir was überlegen, was soll ich mal einen raushauen, was wirklich gar nicht so. Also, was wahrscheinlich kaum einer glaubt, weil es mich gerade, letzte Woche war ja so schönes Wetter. Ich arbeite total gerne im Garten. Ich habe keinen großen Garten, weil ich in der Düsseldorfer Innenstadt wohne. Aber tatsächlich so die Hecke selber zu schneiden, so das ist irgendwie Mensch und Maschine.
Ja.
Das begeistert mich, da wirklich Hand anzulegen und nur im äußersten Notfall den Gärtner zu rufen.
Da gab es auch mal so einen bayerischen Ministerpräsidenten, der hat auch gesagt, dass er ab und zu auch gerne selbst eine Blume hinrichtet.
Ja, genau. Also ich bin, habe ich immer einen Grund, mir das Zeug, Equipment zu kaufen. Also meine Frau ist der festen Überzeugung, das ist nur ein Vehikel, damit ich mir dieses Equipment kaufen kann. Ich bin halt auch so ein Geräte-Techie-Maschinen-Freak. Ja, mag ja auch Autos, das weiß man ja auch. Also auch, aber nicht nur jetzt fahren, sondern auch schrauben.
Das heißt, vom Equipment könntest du sozusagen Lohnunternehmer sein?
Ja.
Okay. Und dann, okay. Aber ich kann das total verstehen. Ich glaube, gerade wenn man...
Das ist aber auch so ein Kontrast, ne?
Ja, genau.
Weil wir sitzen hier in Office, wir sitzen ja auch hier in so einem künstlichen Licht, in so einer Box. Mhm. Wir sitzen die ganze Zeit in Meetingräumen und so. Also wie gesagt, ich habe einen ganz kleinen Garten, ich kann auch keiner engagieren, aber so mal so eine Maschine anzuschmeißen und dann so eine Hecke zu machen oder halt ein Auto zu reparieren. Also solche Sachen, das haben ja glaube ich viele, die so technische oder digitale oder so Jobs haben, dass die dann gerne auch mal, ich bin auch ein Heimwerker, ne? Also so wirklich so dieser Klassiker, mal ein Loch zu bohren in die Wand und was selber zu machen, das macht mir dann schon Spaß.
Ich glaube, wir arbeiten auch viel an Projekten, wo man, wir kommen morgens zur Arbeit, gehen abends nach Hause. Und man sieht jetzt nicht irgendwie...
Ein Ergebnis, ne?
Genau, ne, das Haus ist irgendwie nicht...
Die schiefe Lampe.
Eine neue Mauer ist da nicht gebaut, das Dach ist nicht gedeckt und so weiter. Und da sind so kleine Projekte, wo man sagt, das ist so ein Paar-Stunden-Projekt. Und dann sehe ich aber auch, die Hecke ist jetzt irgendwie kürzer und vielleicht sogar gerade geworden. Und vielleicht sagt sogar einer, oh, das sieht aber schön aus. Das ist wahnsinnig Genugtuung. Das kann ich
man ist halt auch an der frischen Luft auch mal und so.
Das
also es kommt vieles dazu, ne?
Gibt's Vorbilder für dich? Also gibt's eigentlich so, so ein Steve Jobs der Eventsbranche oder sowas? Oder... Kannst du dich da an irgendjemanden erinnern, wo du sagst, dass der hat dir irgendwie Impulse gegeben oder das findest du mal ganz spannend zu gucken, was der macht oder gemacht hat?
Philipp Westermeier. Schöne Grüße, Philipp. Jetzt im Kern jetzt keine Einzelperson, würde ich sagen, wirklich nicht so. Immer ein bisschen Learning by Doing, habe von vielen tollen Kollegen gelernt, die, als ich auch ein Frischling war und mir irgendwann mal die Verantwortung gegeben haben, das erste große Event da so mitzumachen. Aber jetzt mal wirklich so Scherz beiseite. Also ich finde, das ist ja auch mit einem Grund absoluten Respekt und beeindruckende Legacy, was hier die, man weiß, wenn man das ja hier weiß, was für ein kompaktes, kleines, exklusives Team das hier irgendwie auf die Beine stellt.
Mit viel nicht Geld. Overstaffed,
ne? No, also man, ne, so mit viel Geld, mit viel Millionen, mit einer, ne, so irgendwie so ein Unternehmens-Corporate-Event-Riesenteam, die dann irgendwie Geld raushauen können. Da kann man alles kaufen. Da kauft man ja ganzen Agenturen und zig Leute rödeln da rum. Aber ich finde das schon klasse, wie das hier gesund gewachsen ist eigentlich zu dem Event, das es jetzt ist. Und ich gratuliere dem Team. Ich habe ja gerade auch gelesen, dass sie jetzt den Vertrag für 10 Jahre weiter verlängert haben hier in Hamburg. Ich glaube, Hamburg ist eine sensationell tolle Stadt für auch für sowas. Das matcht irgendwie.
Gerade wenn das Wetter gut ist, dann ist das
unwahrscheinlich. Aber auch, weil du natürlich hier auch diese Medienlandschaft hast. Ich glaube, Hamburg ist halt auch so ein Hotspot, wo auch internationale Gäste gerne hinkommen. Da muss man mal fair sein. Ne? Ich will jetzt keine Stadt nennen, aber wenn du da irgendwo halt so eine Stadt, wo kein Amerikaner weiß, wo die überhaupt auf der Landkarte ist, ist auch irgendwie schwierig oder internationaler Gast. Ich finde Hamburg, München, Berlin, vielleicht jetzt hier Düsseldorf, Köln noch mit Abstrichen dann.
Aber es gibt auch nicht 10.
Gibt in Deutschland halt nicht so, wo du das machen kannst. Also es passt alles schon, deswegen auch da wirklich mein Kompliment. Und ich habe ja gesagt, wir haben dann damals eine Content-Partnerschaft vereinbart über das ganze Jahr und haben von dem Team auch mit meinem Team super viel gelernt.
Gibt's eine Sache, auf die du dich schon am meisten freust? Auf dem Festival, auf eurem Stand, auf eurer Fläche, auf der Bühne?
Eigentlich wirklich das, ich sag's auch immer so, der Moment, wo die Tore geöffnet werden, also an dem ersten Tag, ist quasi eigentlich das Ende des Projekts, so doof sich das anhört. Mhm. Also so, der Vorabend, die Anreise, oder wir reisen ja schon ein paar Tage vorher an, aber am Vorabend zu sehen, dass eigentlich gar nichts fertig ist. Und dann, wenn die Uhr tickt und die Tore gehen auf und die ersten Gäste kommen rein und das Team steht da und man glaubt nicht, dass man das fertig geschafft hat. Also dieser Moment, der ist dann aber auch so ein Moment, wo fast auch so dieser Druck abfällt und wo man sich einfach nur noch freut auf die 2 Tage.
Dann mit allen alles Problemen hingestellt, was,
ja,
was
genau,
sein muss und dann.
Genau, weil
kann man
am Ende
nicht mehr
übergibst du in dem Moment das Projekt an die Öffentlichkeit, an das Team, an die Gäste, an die Firma, ich weiß nicht, wie man das beschreiben soll. Und da fällt eigentlich so dieser Ballast ab. Man hat seinen Job getan. Dann finde ich auch, ist es so ein erfolgreiches Festival-Event. Das ist dann ja nicht eine One, Two, Three oder eine Marketing-Show, sondern das liegt natürlich dann auch an den Kolleginnen und Kollegen, die das mit Leben füllen, die Kunden begeistern, die Gespräche führen. Ich führe ja nicht ich alleine als Person mit allen Gästen die Gespräche, sondern das ist ein Multiplikator. Und dann liegt es wieder auch an dieser Mannschaft. Wir übergeben das als Projektteam mit dem tollen Eventteam, mit der Susanne, mit allen, mit dem Gregor, an die Firma sozusagen. Und dann müssen die Kolleginnen und Kollegen mit den Gästen, mit den Kunden, die Standleute, das Standpersonal, daraus eine erfolgreiche Messe machen. Ne?
Martin, das war sehr, sehr interessant.
Hoffe ich.
Ich bezeichne mich persönlich eher als outgoing Introvert. Das heißt, es macht mir Spaß, mit Menschen zu sein, aber meine Batterien lade ich sozusagen da nicht auf. Und umso spannender zu hören, dass du wirklich sagst, das gibt dir teilweise auch wirklich ein gutes Gefühl oder netto hast du das Gefühl, dass du da wirklich mit mehr Energie vielleicht rausgehst, trotz dieses gesamten Stresses und dieser ganzen Vorbereitungszeit. Insofern wirklich ganz, ganz großen Respekt und vielen, vielen lieben Dank, dass du heute unser Gast warst und ganz, ganz viel Erfolg für das große Festival und euren eindrucksvollen Auftritt. Martin Grabowski.
Danke dir.
Ihr Lieben, zu Hause, das war Martin Grabowski. Dank euch vielmals fürs Zuhören. Die nächste Folge kommt am Montag. Verpasst ihr auf keinen Fall. Am besten drückt ihr jetzt noch ganz schnell auf Abonnieren. Kommt hervorragend durch eure Woche. Ich habe mich sehr gefreut, dass ihr dabei wart. Bis dahin ganz liebe digitale Grüße von
Martin
und von Christoph. Ciao, ciao.
Ciao.